Ich würde gerne noch mit uns beten. Heiliger Vater, im Namen Jesu und in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist kommen wir in deine Gegenwart. Hilf uns bitte über das unglaubliche und gnädige Wunder von Immanuel, du mit uns, zu staunen. Und so bitten wir jetzt, dass die Worte meines Mundes und das Sinnen unserer Herzen dir gefallen. Amen. Das solltet ihr eigentlich noch nicht alles sehen. Es ist PDF. Ich wollte es nachhinein aufzeigen, aber sei es jetzt so, kein Problem. Pfingsten. Ja, der Geburtstag der Kirche. Pfingsten gehört ja mit Weihnachten und Ostern ganz zentral zu den großen christlichen Festen. Weihnachten feiern wir gebührend, auch in frommen Kreisen ist Ostern hoffentlich immer noch ganz, ganz zentral. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass außerhalb der Kirche, wenn ihr jemanden auf der Straße fragt, was ist eigentlich Pfingsten, hätten wohl die wenigsten, zumindest in der Schweiz, ich weiß nicht, hier, wirklich nur eine Ahnung, was das eigentlich mit sich oder auf sich hat. Hauptsache ein freier Feiertag dann, ne? Aber in unseren Kreisen eben ganz klar eines der Hauptfeste, wo wir dieses Gnadengeschenk des Heiligen Geistes feiern. Pentecost, also diese 50 Tage nach Ostern, wo eben Christus seinen Heiligen Geist auf die Gemeinde ausgegossen hat. Aber kennen wir wirklich die biblischen Wurzeln von Pfingsten? Und was hat jetzt unser Text Exodus 40 mit Pfingsten zu tun? Annika, du hast das schon wunderbar vorbereitet. Von dem her sehen wir ganz viel. Ich unterrichte unter anderem auch Bibelkunde im Alten Testament. Und da müssen meine Studis auch Gliederungen erstellen, unter anderem auch vom Buch Exodus. Und erwarte ich, dass sie da mindestens 10 Hauptereignisse oder Haupttexte auflisten können. Und ihr seid ja jetzt durch das Buch Exodus gegangen. Von dem her schaffen wir es kurz, 10 Hauptereignisse aufzuzählen. Muss nicht ganz der Reihenfolge nach sein, ne? Die 10 Plagen, ja, ganz bekannte Geschichte. Ja, eines, nur noch 9. Moses Berufung, Mehrteilung, 10 Gebote, goldener Kalb, schon Halbzeit. Ja, Manna in der Wüste, ja. Wasser auf dem Stein, super, ja. Ja, Manna wachteln, genau, ja. Muss ganz zentral, ja, genau. Ja, dann könnte man noch den Sinai dazu nehmen, der Bundesschluss. Und was mich immer wieder erstaunt, dass unsere Studis, die machen das super, wie wir jetzt auch. Aber den Höhepunkt haben die wenigstens eigentlich auf dem Radar. Und wurde auch jetzt nicht erwähnt. Also, Befreiung aus der Knechtschaft, sicher ganz zentral. Bundesschluss, 10 Gebote, super wichtig. Aber eigentlich der Höhepunkt. Gott, der Allmächtige, zieht in sein Heiligtum ein, um unter seinem Volk zu sein. Und das ist ja nicht nur der Schlusshöhepunkt, sondern auch der Ausgangspunkt für unsere Predigt heute. Der Einzug von Jahwes Herrlichkeit in das Zelt der Begegnung. Und du hast bewusst oder unbewusst vom Zelt der Begegnung gesprochen und nicht von der Stiftshütte. Stiftshütte ist ja, so ein bisschen eine eigenartige Übersetzung von Luther. Viel genauer dem Hebräischen sprechen, Zelt der Begegnung, da konnte der Hohepriester einmal im Jahr unmittelbar in Gottes Gegenwart kommen. Jetzt ist eigentlich erstaunlich, wie ihr sicher gehört habt, Gott, der Retter, hat sein Volk aus der Knechtschaft aus Ägypten geführt. Und jetzt hat man vielleicht erwartet, nachdem er sich offenbart hat am Sinai, dass er jetzt in die Hauptstadt Ägyptens einzieht, so quasi als Sieger, wie es damals gang und gäbe war. Der Konker, der Eroberer, nimmt die Hauptstadt vom eroberten Land ein. Aber unser Gott ist anders. Er zieht in eine relativ bescheidene, zwar sehr schöne, aber doch eher bescheidene Zeltkonstruktion ein. Der jüdische Gelehrte Benno Jakob, spricht vom Tabernakel, vom Zelt der Begegnung als ein wandernder Sinai. Auch dort schön dargestellt, also es fließt ja schön vom Sinai. Eigentlich alles, was am Sinai passiert ist mit Gottes Offenbarung und er spricht zum Volk hinter einer Wolke verdeckt, geschieht nachher im Zelt der Begegnung. Und in den nächsten 25 Minuten oder so möchte ich jetzt einen gesamtbiblischen Eindruck geben, wie durchgängig dieses Thema ist von Gottes Gegenwart, seiner Herrlichkeit unter seinem Volk. Wir werden das in großen Linien so quasi durch die Schrift hindurchgehen, um dieses ganz zentrale Thema in den größeren biblischen Kontext zu stellen. Also wie gesagt, Kapitel 40 zieht der Heilige Israels, der Schöpfer von Himmel und Erde, unter seinem sündigen Volk ein. Das ist schon erstaunlich. Warum? Weil nur ein paar Kapitel vorher, goldene Kalb wurde erwähnt, begeht Israel die Ursünde. Sie beten dieses gegossene Kalb an. Und dennoch bleibt Gott treu seinem Versprechen, dass er unter seinem Volk wohnen möchte. Ich denke, mit diesem Wunsch geht ja eigentlich ein Urwunsch von Gott in Erfüllung. Bereits bei Adam und Eva lesen wir, dass er in der Kühle des Abends mit ihnen wanderte und er blieb diesem Wunsch, zusammen mit seinem Volk zu leben, treu, auch wenn er mit einem rebellischen und sündhaften Volk unterwegs sein musste. Man könnte also mit diesem goldenen Kalb so quasi von einem zweiten Sündenfall sprechen, jetzt nicht mehr mit Adam und Eva, sondern jetzt mit dem ganzen Volk. Oder, wie es eben vor allem in jüdischen Kreisen gang und gäbe ist, sprechen sie mit dieser Sünde vom goldenen Kalb von Ehebruch in der Hochzeitsnacht. Ziemlich dramatisches Bild. Was hat es auf sich? Eben Gott befreit, was mal seine Braut wird, aus der Knechtschaft führt sie in den Sinai, schließt einen Ehebund mit ihnen, basierend auf gegenseitiger Treue. Und was machen sie? Kaum einen Monat später, wie es die Bibel sagt, sie hurten einem fremden Gott nach, einem fremden Baal, einem fremden Herr. Und nur durch Gottes Gnade und Moses hartnäckigem Einstehen wurde der Bund erneuert und die Geschichte darf weitergehen. Also von Anfang an ist Gottes Gegenwart unter seinem Volk ein reines Gnadengeschenk. Das ist schon erstaunlich, man hört immer wieder auch unter Christen, oh, der Gott des Alten Testaments ist der Zornige, der Gesetzliche. Aber im Neuen Testament begegnet uns ein vergebender Gott. Nein, derselbe Gott. Also Gott im Tabernakel, ein absoluter Gnadenakt. Er ist immer der gnädige und der heilige Gott. Jetzt zwischen der Erzählung vom goldenen Kalb und Einzug in das Zelt der Begegnung haben wir 5 Kapitel mit genauen Bauanweisungen, wie das Zelt aussehen sollte. Woher wusste Mose eigentlich, was für eine Wohnung Gott haben wollte? Gott hat es ihm offenbart in einer Vision. Mose musste das Zelt anhand von dem Urheiligtum, von dem wahren Heiligtum ableiten, sodass wir Menschen das wahre Heiligtum ganz nahbar für uns haben und somit auch die Beziehung zwischen Gott und uns verstehen können. Im Hebräerbrief lesen wir dann später, dass der auferstandene Christus zog hinauf ins wahre Heiligtum, um dort jetzt als Hohepriester für uns einzustehen. Aber erstmal der Reihe nach. Und dennoch sehen wir, dass dieses erstaunliche Event vom Schöpfer von Himmel und Erde sich hinabbegibt, um in seine Herrlichkeit ganz nah bei den Menschen zu sein, sehen wir doch schon quasi die Inkarnation, die Fleischwerdung des Wortes das eben auch unter uns wohnte, ein wenig angekündigt, hier ja wunderschön mit dem Kreuz schon ein wenig angetönt. Hä? Aber wie ihr wisst, wurde unter König Salomo das Zelt der Begegnung dann schlussendlich durch den Tempel in Jerusalem ersetzt. Salomo begann gut als Tempelbauer und als weisester König Israels. Doch anhand von Salomo sehen wir, dass selbstgeschenkte Weisheit offenbar nicht vor Torheit schützt. Im Alter ließ sich Salomo von seinen vielen Frauen und deren fremden Götter verführen. Und von da an ging es dann bergab, mit wenigen Ausnahmen, unter Israels Königen. Hier eine kurze Fußnote. Eine meiner Predigten, die ich immer noch mal vor 25 Jahren gehört habe, hatte den englischen Titel Finishing Well, so quasi gut den Glaubensweg mit Gott beenden. Und in der Bibel haben wir natürlich erschreckend viele Beispiele, die gut begonnen haben, aber leider nicht sehr gut aufgehört haben. Und ich denke, Salomo ist so ein wenig ein Beispiel, eine Ermahnung an uns alle, die langsam grau werden, ja, treu mit Gott unterwegs zu bleiben. Davon später noch mehr. Auch nicht nur die Monarchen wurden da zu götzendienerischen Königen, auch der Tempelgottesdienst nahm zunehmend leere Formen an. Sie gingen zwar durch die religiösen Handlungen, aber ihr Herzen war ein wenig weit weg von Gott, sodass dann der Prophet Jeremia diesen oberflächlichen Gottesdienst anprangerte in seiner Tempelpredigt. Äußere Frömmigkeit ohne innere Hingabe, Heuchelei in Götzendienst nahmen zu. Und dann schlussendlich das Erschütternde. Hesekiel sieht, wie sich die Shekina, die Gegenwart Gottes, vom Tempel löst. Er zieht aus, Gott verlässt sein Heiligtum. Was bleibt? Ist ein leeres Gebäude. Jahwe überlässt Jerusalem schutzlos in Babylonien, Stadt wird geplündert, Tempel dem Boden gleichgemacht. Doch damit ist Israels Geschichte nicht zu Ende. Rund 400 Jahre später schreibt ja der Apostel Johannes etwas, das alles verändert. Das Wort wurde Fleisch. Wörtlich steht dort, das Wort zeltelte unter uns. Also Johannes spricht ganz bewusst auf das Zelt der Begegnung an, das, was man im Alten Testament Gott gegenwärtig unter seinem Volk nimmt jetzt die Form von Jesus an. Plötzlich ist Gottes Herrlichkeit ganz nah, ist greifbar, sichtbar, erfahrbar. Also Gottes ursprüngliches Versprechen erfüllt sich hier ganz neu. Gott kommt wieder unter sein Volk. Der ewige Logos, durch den alles erschaffen wurde, tritt in die Welt. Nicht nur das. Jesus handelt auch, als wäre er das Zelt der Begegnung, als wäre er der Tempel. Im Alten Testament gingen die Leute zum Tempel, schuldbeladen, um Vergebung zu bekommen. Sie gingen als Kranke, um Heilung zu erfahren. Und genau das passiert im Neuen Testament. Die Leute kommen zu Jesus, er vergibt ihnen die Sünden, er reinigt sie, er heiligt sie, er stellt die Beziehung zwischen Gott wieder her, er handelt wie der wahre Tempel. Und das ist natürlich ein gewaltiger Anspruch, wenn er quasi sagt, ich verkörpere hier die Heiligkeit Gottes. Und das führte natürlich eben auch zu dem, dass die Leiter, die führenden religiösen Leute das als unerträglich, als gotteslästerlich empfanden. Und dann führt es zu dieser tragischen Ironie. Der Sohn Gottes wird als Gotteslästerer ans Kreuz geschlagen. Aber das ist natürlich nicht das Ende. Gott weckt seinen Sohn von den Toten und bestätigt damit ganz deutlich, diesen Jesus, den er ans Kreuz geschlagen hat, war kein Lügner, er war kein Irrer, wie C.S. Lewis so schön sagt. Nein, er war wirklich, er ist der Messias, er ist der Sohn Gottes. Vor seinem Tod versprach ja Jesus noch seinen Jüngern, dass er ihnen nach Karfreitag und nach Ostern den Heiligen Geist senden würde, den Tröster, den Fürsprecher. Und dieses Versprechen, surprise, surprise, wurde an Pfingsten erfüllt. Der Heilige Geist kam sichtbar wie Feuerflammen auf die Gottesfürchtigen und erfüllte sie. Und der Apostel Paulus zieht dann gerade diese geradezu revolutionäre Konsequenz, dass, wenn er schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Also wir sind jetzt so quasi der wandernde Sinai. Wir sind das wandernde Gotteszelt. Kaum zu fassen, nicht mehr ein Zelt, nicht mehr ein steinernes Gebäude, sondern der gläubige Mensch selbst wird zum Ort der Gegenwart Gottes. Aber das geschah natürlich nicht einfach so. Im dritten Buch Mose, Levitikus, dort werden ja detaillierte Anweisungen gegeben, wie man Gottes Gegenwart sichern kann. Sie müssen da Sühneopfer darbringen, Reinigungsvorschriften und vor allem auch eben der große Versöhnungstag, der Yom Kippur. Der Hohepriester muss einem Jahr so quasi einen Frühlingsputz machen, könnte man ein wenig überspitzt sagen, damit sich Gott eben auch wohlfühlt unter seinem Volk. Muss er das Zelt der Begegnung, dann den Tempel entzünen, reinigen und das Volk von der Sünde. Und unter diesen Gegebenheiten konnte Gott eben unter seinem rebellischen, sündigen Volk bleiben. Es ist aber so, dass Jesus diesen Tag erfüllt, indem er eben die Sünde auf sich nimmt, auf sich nahm, die Sünden getilgt hat und so quasi jetzt als ultimativer Hohepriester unser Herzensheiligtum reinigt, dass Gott in seinem Geist in uns einziehen kann. Und der Hebräerbrief, wie wir ja bereits gehört haben, bringt es ganz gewaltig auf den Punkt, wenn er schreibt, so haben wir nun, liebe Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu die Freiheit, in das Heiligtum einzutreten. Diesen Zutritt hat er uns verschafft als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Der Vorhang, sein Fleisch, das am Kreuz zerrissen wurde, damit wir jetzt unmittelbar Eintritt haben in die Gegenwart Gottes. Wir müssen nicht mehr draußen bleiben. Wir müssen nicht mehr warten. Das ist für uns vielleicht etwas Selbstverständliches, aber wenn man vom Alten Testament herkommt, verliert man oft das Wunder, das es brauchte, dass eben dieser heilige Schöpfer von Himmel und Erde unter uns wohnen darf. So, nach dieser biblisch-theologischen Reise wollen wir uns noch die Frage stellen, ja, was hat das jetzt für uns für eine Bedeutung? Vieles wurde bereits angetönt, aber doch noch so mal zwei, drei Punkte, die uns hoffentlich noch ein wenig näher kommen. Also wir haben ja gesehen, Zelt der Begegnung gewissermaßen ein mikroskopisches Abbild vom Urheiligtum, vom himmlischen Heiligtum. Und als wir in Japan als Missionare arbeiteten, hörten wir von einem tragischen Fall. Ein junger Mann, ein junger Christ, hat sich das Leben genommen und er hinterließ die Nachricht, als er dann an der Highschool zum ersten Mal ein wenig wissenschaftlich von der Größe des Universums gelehrt hatte, von dieser unvorstellbaren Größe des Universums, hat er dann gesagt, dass er das plötzlich mit seinem kindlichen Glauben nicht mehr vereinen konnte. Er fühlte sich plötzlich unbedeutend, winzig, verloren in diesem scheinbar unendlichen Kosmos. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal unter einem Sternenhimmel bewusst hinaufgeschaut habt. Ich gehe immer wieder in die Berge und genieße die Milchstraße zu fotografieren und so. Da wird einem schon bewusst, wow, Wie sagt es der Psalmist so schön in Psalm 8? Wenn ich den Himmel, Mond und Sterne sehen, was ist das Menschlein, dass du seiner gedenkst? Und jetzt ist halt das Wunderschöne, das Unglaubliche, dass dieser Schöpfer von Himmel und Erde, vom Kosmos, eben nicht nur der Transzendente, der unbegreiflich Große ist, sondern er ist eben auch der ganz Nahe, der in Jesus zu uns kommt, der greifbar wurde, der die Herrlichkeit Gottes auf uns, auf menschliche Art, uns ganz nahe brachte. Leider hat dieser junge Japaner diese biblische Spannung vom Schöpfer von Himmel und Erde und dem ganz Nahen, dem unendlich Großen und unendlich Nahen, nicht zusammengebracht. Aber das ist ganz zentral, in der biblischen Nachricht. Und eben auch noch erstaunlicher jetzt, dass der Schöpfer vom Kosmos jetzt bei dir und bei mir in unseren Herzen Wohnung nimmt. Das haben wir auch gesehen, dass im Alten Testament dieser Frühlingsputz, dieser Yom Kippur, notwendig war. Und Jesus hat zwar Yom Kippur erfüllt, und dennoch denke ich, auch wir müssen zu unserem Herzensheiligtum regelmäßig schauen. Auch wir müssen regelmäßig einen, nicht jährlich hoffentlich, einen Frühlingsputz durchführen, dass sich der Heilige Geist auch wohl bei uns fühlt. Ich schätze TSC, den Wochenstart, da kommen wir als Community zusammen und da haben wir eine wunderschöne Liturgie und dort bekennen wir am Anfang der Woche folgendermaßen unsere Schwächen und ich würde uns gerne einladen, diese paar Verse, also paar Sätze gemeinsam zu lesen. Schaffen wir das? Sehen wir das alle? Und als TSC-Community eben sagen wir immer, wir bekennen, wir haben gegen deinen Willen gehandelt, sind dann unseren Mitmenschen schuldig geworden. Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Herr, vergib uns unsere Schuld. Ja, und dann kommt dieser befreiende Zuspruch. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist christlicher Reinigungsdienst. Und ich denke, es ist sehr hilfreich und vielleicht eine geistliche, hilfreiche Übung, am Ende des Tages noch einmal zurückzudenken. Was ist heute gut gelaufen? War es weniger gut? Wo habe ich jemand vielleicht verletzt? Wo habe ich nicht ganz die Wahrheit gesprochen? Und ehrlich vor Gott zu werden, um diesen Herzensputz so quasi vor Gott durchzuführen, weil auch bei uns kann sich einiges ansammeln durch Stolz, Neid, verletzende Worte, Zorn etc. Aber wir haben das Versprechen, den Zuspruch von Jesus, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und wird uns unsere Schuld vergeben. Petrus, ein weiterer Punkt, sagt ja, dass nicht nur du und ich so quasi jetzt das, diesen Herzenstempel in uns tragen. Nein, wir sind auch zusammen eine heilige Priesterschaft gebaut, zusammen aus lebendigen Steinen. Und auch wir gemeinsam und als Einzelne bringen immer noch geistliche Opfer dar. Lobpreis, Dank, Gutes tun, teilen, all das sind geistliche Opfer, die Gott gefallen. Einander segnen, wohltuend über andere sprechen oder wohltuend zueinander sprechen. Und wie wir gestern Abend uns ein wenig mit der Fürbitte beschäftigt haben, auch das gehört zum priesterlichen Dienst, dass wir füreinander im Gebet einstehen. Es ist aber so, dass wir Priesterinnen und Priester sind und nicht Hohepriester. Unsere Gebete sind getragen, gesponsert vom Hohepriester, von Jesus. Und an Pfingsten möchte ich jetzt noch zum Schluss einen weiteren ermutigenden Punkt machen. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Es ist eben nicht nur, dass jetzt Jesus als Hohepriester für uns im Heiligtum einsteht und uns begleitet, dass wir treu mit ihm unterwegs sein können, dass er uns in den schwierigen Zeiten durchträgt. Auch der Heilige Geist in uns selbst steht für uns ein, wie es Paulus im Römerbrief sagt. Also Paulus sagt ja, wir sind schwach, wir wissen oft nicht genau, wie zu beten. Oft sind unsere Gebete ziemlich egozentrisch. Aber der Heilige Geist, schreibt Paulus, übersetzt so quasi unsere, wie soll ich mal sagen, short-sighted, unsere kurzsichtigen Gebete oder eben unsere Eigeninteresse, übersetzt die, dass sie dann wirklich auch vor Gott akzeptiert sind. Und der große Pastortheologe John Stott, einer meiner Heroes, hat mal Folgendes geschrieben, er fasst das zusammen, dass der Geist hilft uns, weil wir schwach sind. Er tritt für uns ein, weil wir oft eben nicht wissen, wie wir beten sollen. Und eben auch ganz wichtig, er tut es gemäß dem Willen Gottes. Und darum hört, und er hört Gott unsere Gebete. Also der Auferstandene steht für uns im Himmel ein, und der Heilige Geist in unserem Herzensheiligtum. Und so Himmel und Herz kommen da wunderbar zusammen. Wir sind nicht allein. Nicht in unserer Schwachheit, nicht in unseren Gebeten. Hilfe kommt von oben, wirkt gleichzeitig vom Herzen her. Und da kommt dieses Crescendo, diesen Höhepunkt von Römer 8. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und eben Immanuel, Gott mit uns. Amen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, wir bekennen, dass wir nur hier vor dir sind, weil du deinen Sohn Jesus in die Welt gesandt hast. Danke, Jesus, dass du am Kreuz den Versöhnungstag erfüllt hast, den Vorhang in die unmittelbare Gegenwart von unserem himmlischen Vater zerrissen hast und wir jetzt jederzeit freimütig vor dich kommen dürfen mit unseren Anliegen. Danke auch, dass du den Tröster und Beistand, den Heiligen Geist über uns ausgegossen hast und du, Geist Gottes, jetzt Wohnung in uns genommen hast. Hilf uns, unsere Herzensheiligtümer reinzuhalten, damit wir immer wieder dich bitten können, komm, Heiliger Geist, vereine uns. Mögen deine Früchte der Liebe, der Freude und des Friedens dir Ehre geben und uns gegenseitig zum Segen werden. Das bitten wir dich in Jesus' Namen. Amen.